wir schaffen das.
Yes, we can.
Ich habe immer die Schuld.
Die Rente ist sicher.
Auf Ihre Stadt.
Mr. Gorbatschow.
Ein Satz für zwei. Mit Schrag und Schröder.
Schönen guten Tag, sagt Hendrik Schröder. Ich möchte auch mal anfangen.
Und guten Tag, sagt Christoph Schrag, dann eben als zweites. Der Hendrik Schröder, der sich gerade vorgedrängelt hat, und ich, wir sind Journalisten, wir sind aber auch Freunde seit über 20 Jahren. Und wir diskutieren diese gesamte Zeit über im Grunde durch. Und das über alles und jeden. Und irgendwann haben wir festgestellt, es braucht eigentlich für eine Diskussion, für eine Debatte nur einen einzigen Satz.
Und den Satz suchen wir uns jede Woche hier bei Einsatz für zwei und schauen, was steckt eigentlich hinter dieser Aussage. Suchen uns Expertinnen und Experten dazu und diskutieren miteinander, was dran ist an dem Satz.
Heute, wo man am meisten fühlt, weiß man am wenigsten zu sagen. Annette von Droste-Hülshoff, Dichterin.
Ein Satz aus einem Gedicht in diesem Fall von Annette Freien von Droste-Hülshoff, das sie an meine Mutter genannt hat.
Das Gedicht?
Ja, das Gedicht an meine Mutter. Also wann sie das genau geschrieben hat, das weiß man gar nicht so genau. Gelebt hat sie auf jeden Fall von 1797 bis 1848, ist also schon ein etwas älterer Satz, aber gilt möglicherweise immer noch.
Herr Schrag hat sich eingelesen ins Thema. Was mir einfällt bei Annette von Droste-Hülshoff ist der grüne 20-Mark-Schein. Wir sind ja so alt, dass wir den noch lebendig in Erinnerung haben. Da war sie drauf, so als Honorierung, dass sie ja eine der bedeutendsten deutschen Schriftstellerinnen im 19. Jahrhundert war.
Ja, und so Schulbuchlektüre oder so Klassiker zum Kindervergraulen war das. Die einzige Sache, woran ich mich dann eben bei ihr erinnern kann, ist eben der Schulunterricht. Ich glaube, Judenbuche war natürlich. Das. Dass das von ihr ist, aber ich weiß gar nicht mehr, was wir gelesen haben. Ich glaube das.
Aber das haben wir auch gelesen, das haben sie alle gelesen. Die hat aber auch Gedichte geschrieben, also so schaurig, geheimnisvolle Naturgedichte. Liegt die Vermutung nahe, die war extrem kurzsichtig. Also kann man auch in ihrer Biografie nachschauen und vielleicht deswegen so dieses Geheimnisvolle, weil sie das alles gar nicht so genau gesehen hat. Nein, Spaß. Zum Gefühle beschreiben braucht man ja auch keine guten Augen. Ne? Wobei, wenn man sich das Gedicht anschaut, wo das herkommt, ich habe auch mal geguckt in dem Satz, das ist ja am Ende des Gedichts an ihre Mutter und eigentlich sagt sie ja, dass sie gar keine Worte für das hat, was sie fühlt. Und ich finde, da kommen wir schon fast zum Punkt, weil das ja wahnsinnig vielen Menschen immer so geht.
Auf der anderen Seite finde ich, ja, aber wenn du dir anguckst, wie viele Kilometer Literatur geschrieben wurde schon über Gefühle und den Umgang damit oder die ganzen Songs, die es gibt oder Gedichte natürlich. Also ganz, ganz viele Worte für ganz, ganz viele Gefühle und tiefe Gefühle. Also heute ist es ja sowieso auch noch mehr erlaubt, wahrscheinlich als zu Zeiten von Droste-Hülshoff über Gefühle zu sprechen. Ist ja auch erwünscht, ist gewollt am Arbeitsplatz, überall in der Öffentlichkeit gibt es auch immer mehr Emotionen im Netz. Also ich weiß nicht, ob das so tatsächlich noch so stimmt.
Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob die Menschen sich da wirklich über ihre Gefühle austauschen. Also wenn du dir mal anguckst, dass die Zahl der Therapeuten steigt, die Zahl der Menschen, die sich wegen psychischer Erkrankungen krankschreiben lassen müssen, dazu noch diese aktuelle Achtsamkeits- und Meditationswelle, die die eigenen Gefühle total in den Mittelpunkt stellt. Also ich sehe da schon so ein bisschen was im Argen.
Aber es scheint ja passend zu sein, zu fragen, wie wichtig sind eigentlich Gefühle? Wo kommen die her? Verändern die sich auch im Laufe der Jahrhunderte und im Lauf unseres Lebens? Und fühlt der Mensch eigentlich immer gleich?
Das ist eine faszinierende Frage, finde ich, ob sich Gefühle im Laufe der Jahrhunderte die Gefühle des Menschen verändern.
Darum geht es heute bei uns und wir haben darüber gesprochen mit Constanze Senge. Sie ist Professorin für Soziologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und forscht unter anderem zur Emotionssoziologie, also welche Auswirkungen die Gesellschaft auf unsere Emotionen hat und umgekehrt.
Und wir haben uns erklären lassen, warum wir eigentlich fühlen und wie das alles funktioniert oder eben nicht richtig funktioniert, und zwar von Professor Alfons Hamm, Neuropsychologe und Leiter des Lehrstuhls für physiologische und klinische Psychologie an der Uni Greifswald.
Und über die Frage, haben Gefühle eine Geschichte, haben wir uns mit der Direktorin des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung unterhalten, der Professorin Ute Frevert, unter anderem zuständig für die Abteilung Geschichte der Gefühle.
Wo man am meisten fühlt, weiß man am wenigsten zu sagen.
Willst du ein Fun-Fact gleich am Anfang?
Hau raus.
Es gibt, wir haben da an anderer Stelle in diesem Podcast schon mal drüber gesprochen, aber ich bin mir sicher, du hast das nicht mehr so präsent. Es gibt einen Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen.
Weiß ich nicht. Erklär das mal kurz. Was ist der Unterschied?
Ich lasse es mal Professor Alfons Hamm, den Neuropsychologen, erklären. Ich finde, der macht das sehr interessant.
Emotion ist etwas,
was eben nicht nur den Gefühlsaspekt, den bewussten Anteil, den erlebbaren Anteil beinhaltet, sondern eben auch den Ausdruck, die Mimik, die Gestik und die Stimme. Und die können automatisiert oder man sagt auch unbewusst auftreten. Das Gefühl ist immer ein erlebbarer Aspekt des gesamten Prozesses.
Okay, also Emotionen ist alles das, was jetzt automatisch im Körper noch so passiert, also was er gesagt hat, Mimik und Gesten und so. Und Gefühle sind jetzt nur das, ja, das Gefühl eigentlich, oder? Also das, was man so wahrnimmt,
ja,
in sich irgendwie.
Ja. Also, ob wir die Unterscheidung jetzt immer hinkriegen, mal sehen. Auf jeden Fall sind ja die Grundemotionen, die jeder Mensch hat: Angst, Wut, Verachtung, Traurigkeit, Ekel, Überraschung, Freude.
Warte mal, Angst, Wut, Verachtung, Traurigkeit, Ekel, Überraschung und Freude.
Ah. Und die werden, auch wieder interessant, zum Beispiel im Gesichtsausdruck in allen Kulturen gleich verstanden.
Ist das so? Ja. Echt, ja? Also so 7 Basisemotionen sind das ja dann? Und nur eine davon ist irgendwie was Gutes? Also positiv? Also das Problem ist ja nicht die Grundemotion bei uns. Kompliziert wird es ja aber erst, wenn es dann wirklich um die differenzierten Gefühle geht, oder?
Vorhin hast du gesagt, dass du dem Zitat nicht zustimmst, weil seit Jahrhunderten so viel über Gefühle geschrieben wurde. Aber in den ganzen Texten und Liedern geht es ja doch vor allem darum, zu umschreiben, wie sich diese Gefühle anfühlen oder zu beschreiben, wie schwierig das alles mit den Gefühlen ist. Also ich meine, reden die, das klingt jetzt ein bisschen verquer, was ich gesagt habe, aber reden die nicht alle darüber, wie schwer es ist, darüber zu sprechen?
Ja, ja, aber genau diese Schwierigkeit, die es da gibt beim Gefühle benennen, die führt ja dazu, dass man am Ende mehr drüber spricht. Also, dass es diese Schwierigkeit gibt, über Gefühle zu sprechen, das ist ja klar. Hm. Dazu hat sich auch Emotionssoziologin Constanze Senge geäußert, aber die sagt, Gefühle haben bei all dem auch eine verbindende Funktion.
Gefühle verbinden zwei Welten. Einmal nämlich die Welt dessen, was gesagt werden kann. Und zum anderen die Welt des Nichtsagbaren, was aber trotzdem real und erfahrbar ist, aber was nicht rational erschlossen werden kann, aber deshalb nicht weniger wahr ist. Also man kann sogar sagen, dass die Welt des Gefühls eine stärkere Gewissheitsfunktion mitunter hat.
Also Gefühle geben uns eine Wahrheit vor, die manchmal ja verbindlicher ist als jetzt Wissen, als kognitive Erfahrung. Zum Beispiel, wir fürchten uns vor einer Spinne, obwohl wir wissen, dass sie eigentlich nicht gefährlich ist. Oder wir glauben, wir vertrauen auf unser Bauchgefühl mehr als dem, was wir wissen und so in Worte fassen können, was wir sozusagen als Fakten gesichert haben.
Naja, und dann spricht man ja selten nur mit sich selbst über die eigenen Gefühle, sondern meistens bezweckt man ja auch was damit. Also wenn ich jemandem erzähle, dass es mir schlecht geht, dann will ich ja auch, dass der andere mir hilft oder Empathie dafür hat oder irgendwas mit mir macht, dass es sich danach besser anfühlt.
Ja, klar.
Ich will das zumindest da lassen.
Es ist ja auch total schwer, überhaupt jemanden zu finden, von dem man sich richtig verstanden fühlt. Also jetzt, wenn man sich so über Kognitives unterhält.
Ja, das geht mir mit dir immer wieder, muss ich sagen.
Wobei aber die Professorin Constanze Senge spricht davon, dass das quasi die Leistung ist, die jeder und jede ganz automatisch erbringt.
Wenn ich zu jemandem sage, ich liebe dich, dann ist der Satz ja irgendwie banal, weil es ja jeder sagt. Aber der Sagende und auch derjenige oder diejenige, an die es gerichtet ist, die wissen natürlich, dass da ganz viel mehr im Schwange ist und noch ganze Welten dahinter verstehen. Also das heißt, das, was nicht gesagt werden kann, wird mitgedacht mit diesem Ausdruck, diesem emotionalen Ausdruck.
Also das heißt, es gibt schon dieses Unsagbare, wenn wir über Gefühle sprechen, aber sowohl der sagt, als auch der es hört, der füllt quasi selbst die Lücken mit der eigenen Vorstellung. Das ist, was ich meinte mit der Leistung, die sozusagen jeder bringt.
Weißt du, was ich total interessant finde? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben noch allgemein das Gefühl, dass unsere Gefühle sehr individuell sind. Also sehr genau das, was wir sind, dass die einfach da sind, dass die einfach in uns sind.
Dass die einen so ausmachen.
So, auch, ne? Und jetzt denken wir das mal ein bisschen weiter, denn die Zeit, in der wir leben, das System, die Gesellschaft, keine Podcast-Folge, ohne dass Gesellschaft drin vorkommt, dass das alles einen totalen Einfluss darauf hat. Ich habe ja mit Ute Frevert gesprochen vom Max-Planck-Institut, die hat dazu geforscht.
Ja, klar, ich fühle. Aber wie ich fühle, warum ich das fühle, hat sehr viel und wahrscheinlich sogar mehr als mit mir, mit der Umwelt zu tun, mit der Gesellschaft, in der ich lebe und die mir bestimmte Gefühle als akzeptabel offeriert und andere Gefühle eben als furchtbar unakzeptabel.
Ja, ich glaube aber, das ist auch gar nicht so schlecht, oder? Also ich fänd das gar nicht so gut, wenn jeder einfach seinen Gefühlen freien Lauf lassen würde, völlig, völlig unmoderiert von der Gesellschaft. Also beispielsweise, wenn du jedes Mal einen Vollausraster bekommst, so weil der VfL Osnabrück irgendwie...
Oh,
ja, ich ganz gut, dass die Gesellschaft dir signalisiert,
so, dass das vollkommen nachvollziehbar ist. Menschliche Regung. Also ganz ehrlich... Also nein, aber du hast natürlich recht, es ist gut, aber ich finde auch eben nicht nur. Also wenn bei uns vor allem Gefühle wie, keine Ahnung, Freude und Ehrgeiz zum Beispiel gesellschaftlich erwünscht sind und alle sich dabei in die Hände klatschen, dann entsteht ja auch der Effekt, dass solche Gefühle belohnt werden, dass solche Gefühle gefördert werden. Jetzt nimm Unsicherheit oder nimm Trauer, da sieht das schon mal ganz anders aus. Also das wird in der Öffentlichkeit schon gar nicht mehr so akzeptiert und gesehen. Und da sehe ich jetzt das Sinnhafte auch nicht unbedingt drin.
Ja, trotzdem, das eine sind ja kulturelle Regeln, damit das Zusammenleben funzt, aber das hindert dich ja nicht, die Gefühle dann auch mit Freunden zu teilen. Da gelten die ja nicht so wie am Arbeitsplatz. Muss ja nicht sein, dass man das immer mit Kollegen
macht. Naja, Öffentlichkeit meinte ich jetzt, Arbeitsplatz.
In der Öffentlichkeit,
oder?
Ja, aber du kannst die Gefühle wirst du los bei deinen Freunden. Aber klar, dass wir da immer noch viel zu oft nicht wissen, wie wir unsere Gefühle ausdrücken sollen, dem würde ich schon recht geben.
Ja. Und das geht noch viel weiter, finde ich. Das fängt schon in der Erziehung an. Also es ist ja nicht nur so, dass man je nach Kultur ganz anders mit Gefühlen umgeht und die auch ganz anders ausgedrückt werden. Es wird ja auch den Geschlechtern ganz unterschiedlich stark zugestanden, emotional zu sein.
Also das Männer, muss man ja, Frauen meinst du jetzt? Ja. Rational, emotional, diese Zuweisung.
Ja, genau. Also das kriegen wir ja schon von klein auf vorgelebt. So, wie viele Jungs haben noch gehört? Also vielleicht sind wir mit unseren Kindern mittlerweile ein bisschen anders, aber ich glaube, so ganz weg kommen wir von den Rollenbildern auch immer noch nicht. Dass die Jungs hören, hier Indianer kennt keinen Schmerz und so und Mädchen spielen Puppen verarzten, ja, und werden das schon eher auf so eine empathische Weise konditioniert. Also das gibt schon auch noch.
Ja, also zu diesem Rollendings gab es auch eine Studie an der Universität Yale, die haben sich das natürlich auch angeschaut und die haben vor allen Dingen geguckt, jetzt nicht bei Kindern, sondern wie Wut am Arbeitsplatz ankommt. Eine Frau und ein Mann geraten da in derselben Situation in Rage und bei ihr sehen die Probanden dann das Verhalten als so einen unprofessionellen Kontrollverlust. Und bei ihm ist es Durchsetzungsvermögen. So, und die Begründung ist
das identische Verhalten.
Genau. Und die Begründung ist dann, wütende Männer haben einen externen Grund. So, da gibt es einen Grund, warum die sauer sind. Und bei Frauen gehen wir davon aus, ja, das hat was mit ihrer Person zu tun. Unausgeglichen, rachsüchtig. Ja. Also es hat mit dem Charakter irgendwie zu tun, hat sich nicht im Griff.
Also es verwundert mich nicht insofern, weil ich auch mit Alfred Hamm darüber gesprochen habe, dass Frauen und Männern unterschiedliche Gefühle unterstellt werden oder sagen wir, dieselben Gefühle unterschiedlich bewertet werden. Und Professor Hamm sagt, ganz klar ist aber, biologisch gibt es keinen Unterschied in der Gefühlswelt, psychologisch dann aber schon.
Der einzige Unterschied ist, dass Frauen besser über ihre Gefühle reden wollen. Wir glauben ja immer, das Gefühl müsse das sein, was Menschen kommunizieren können. Frauen sind eher bereit, mit anderen Menschen über ihre Gefühle zu sprechen. Das ist kulturell geformt natürlich, ne? Der verbale Zugang zum Gefühlserleben, der ist bei Männern genauso gut wie bei Frauen. Also sie kennen genauso viele Worte, sie erzählen sie aber nicht so viel den anderen Menschen.
Ich finde trotzdem, dass es da einen Unterschied gibt, also dass da ein Graben verläuft zwischen den Geschlechtern, aber nicht nur da, nicht nur zwischen Männern und Frauen, auch in welchen gesellschaftlichen Kreisen man sich bewegt, wie da über Gefühle gesprochen wird, weil im Job auf der einen Seite werden Gefühle auch immer wichtiger, diese ganzen Soft Skills, die jetzt gefordert sind, Manager, die in Coachings müssen, um möglichst empathisch auf ihre Mitarbeiter einzugehen, also ne, je nachdem, wo du dich bewegst, in welchen Gefilden, ist es auf einmal sehr, sehr wichtig.
Ja. Also man sieht es auch an anderer Stelle, dass es auf der einen Seite eine wahnsinnig emotionalisierte politische Debatte aller Orten gibt. Bei jeder Kleinigkeit wird der gleich ein Eklat vom Zaun gebrochen, da kochen die Emotionen hoch und dann hast du auf der anderen Seite so diese riesige Meditations-Yoga-Achtsamkeitsbewegung, die Menschen dazu bringen soll, ihre Gefühle im Griff zu haben und regulieren zu können. Also ich weiß nicht, ob das der Graben ist, auch den du meinst, den man auch an der Stelle sieht, also weil das irgendwie auch nicht so richtig zusammengeht.
Genau, man fragt sich, wie passt das zueinander?
Wo man am meisten fühlt, weiß man am wenigsten zu sagen. Annette von Droste-Hülshoff, Dichterin.
Also gerade diese Achtsamkeits- und Meditationsbewegung nimmt, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Das ist in der Meditation ja sehr oft ohne Bewegung.
Ja, ne, Nee, wenn du Tai Chi machst, das ist bewegte Meditation. So, aber ich weiß nicht, wie es bei dir geht, ob du viele Leute kennst, die das machen, aber ich habe das Gefühl, ja, in so einem erweiterten Personenkreis, da nimmt das zum Teil auch ein bisschen absurde Züge an. Also so gut ich das alles auch finde, Yoga und auch Tai Chi und Entspannungsübungen, so, das ist, glaube ich, auch wichtig für uns, vor allen Dingen, wenn man in einer Großstadt wohnt, aber dieses ständige Gefühl, dass man das auch noch optimieren muss, dass du auch noch Herr über deine Gefühle werden musst, dass du entscheiden kannst, wie du dich fühlst, dass du dich runterkochen kannst. Also weißt du, du kannst entscheiden, gut drauf zu sein, ausgeglichen zu sein.
Also du meinst, man kühlt sich da eigentlich mit irgendwelchen Techniken künstlich runter und findest es eigentlich gar nicht so erstrebenswert.
Und es
so
ist so eine Optimierung irgendwie. Ja. Ja.
Naja, auch darüber habe ich wieder mit Alfons Hamm gesprochen. Also wenn wir jedem Gefühl nachgehen würden, dann würden wir ja zum Beispiel, besonders du, morgens nie pünktlich aus dem Bett kommen.
Ja, also auch so schon so.
Auf der anderen Seite ist unser Gehirn schon ausgestattet, auch mal gegen einen Impuls zu handeln, so sagt es Herr Hamm.
Prinzipiell ist es ja so, dass wir Menschen einen Teil unseres Gehirns, den sogenannten präfrontalen Kortex, haben, der uns dazu befähigt, Handlungen zu verfolgen, die wir uns vornehmen und uns nicht durch unsere Emotionen davon abbringen lassen. Wenn wir uns beispielsweise ärgern, können wir uns von dem Objekt, was uns geärgert hat, was die Frustration ausgelöst hat, distanzieren.
Also es hilft einem doch im Alltag, wenn man weiß, wie man mit seinen Emotionen umzugehen hat. Und wenn Meditation und Yoga und, keine Ahnung, Achtsamkeitstraining dabei helfen, ist doch egal, wie du den Fuchs nennst. Hauptsache, es entwickelt dich irgendwie weiter als Mensch und du bist nicht ausgeliefert dem, was da in dir passiert.
Aber ich weiß nicht, bei dieser ganzen Vermarktung habe ich das Gefühl, also von diesen Entspannungstechniken, dass es einem da besser geht, das ist nur vordergründig und in Wahrheit geht es eigentlich darum, dass man im System besser funktioniert. Also ich glaube nicht, dass diese Angebote so gesteuert sind, aber wir machen das zudem. Wir nutzen das, um uns zu optimieren und besser zu funktionieren. Weil es geht doch dann am Ende eigentlich darum, dass man trotz Arbeitsstress und Pendeln und Geldsorgen, die du möglicherweise hast, und dass man dann trotzdem ruhig bleibt auf der Arbeit, dann auch noch empathisch ist mit den Kollegen und Kolleginnen, dass man produktiv ist und dass man seine Zeit gut einteilt und dabei keinen Kollaps kriegt. So, und da habe ich den Eindruck, auch hier die Verwertungslogik, also sprich Kapitalismus, bis in den letzten Winkel auch noch unserer Gefühlswelt eingegraben.
Ja, das ist interessant.
So, und das kannst du dir natürlich auch wieder wissenschaftlich anschauen. Konstanze Senge, die Emotionssoziologin, hat das auch zum Thema.
Also gerade diese Empathie und Achtsamkeit und das in sich hineinhören, das ist auch eine Form von Individualisierung. Also da ist auch eine Form von Egozentrik noch mit dabei. Also schon in Auseinandersetzung mit dem anderen achtsam zu werden. Aber warum denn dann? Oftmals, damit man selber zu einem erfüllteren Leben kommt.
Ja, aber dass Soft Skills immer wichtiger werden und Unternehmen versuchen, auch dadurch ein gutes Arbeitsklima zu schaffen, das ist doch nicht schlecht. Also wenn du dir anschaust, früher Kontrolle und Druck und jetzt sollen Manager und Managerinnen mehr soziale und emotionale Intelligenz haben. Sprich, mit Gefühlen einfach besser umgehen. In sich und auch mit denen von anderen.
Auch da, nur weil am Ende die Mitarbeiter dadurch emotional oder gefühlsmäßig ans Unternehmen gebunden werden. Boah. Weil das natürlich dann besser fürs Unternehmen ist, das steigert schmiert einfach. Ja. Der Gewinn steigt. Also emotionaler Kapitalismus.
Boah, das sind aber große Geschütze. Also ich weiß es nicht. Das ist mir zu schwarz-weiß. Also man trägt eben die Verantwortung für sich und auch für seine Gefühle und in Führungspositionen vielleicht auch für die Gefühle anderer. Und das ist eben nicht was, was nur privat ist und zu Hause bleibt und im Inneren bleibt, sondern das wird mehr und mehr anerkannt, dass das eben auch da ist.
Ja, aber dann wird es eben auch von Unternehmen erschlossen. Also die Verantwortung ist noch eine ganz andere, sobald deine Gefühle einen ökonomischen Wert auch haben für ein Unternehmen. Mhm. Wenn deine Soft Skills, von denen wir hier immer reden, Marktwert bekommen, dann ist das eine Arbeitsqualifikation. Punkt aus. Dann wird das gefordert. Dann steht das damit bei den Anforderungen so. Und dann müssen die auch abrufbar sein, egal was kommt. So, und dadurch, dass wir uns Gefühle aufzwängen, die wir eigentlich gar nicht haben, kann es halt sein, dass wir im schlimmsten Fall den Zugang zu diesen Gefühlen verlieren, preisgeben. Dann passiert nämlich genau das Gegenteil von dem, was immer propagiert wird eigentlich im Umgang mit Gefühlen.
Ja, also ich sage ja auch nicht, dass das nichts mit einem macht, wenn man sich jetzt ständig anders verhalten muss, als man sich eigentlich fühlt. Das ist ja auch wieder nicht Sinn der Sache. Also es gibt ja diese Untersuchungen bei Stewardessen und Stewards.
Ja, genau. Das ist genau das Thema. Ja.
Wo wirklich ja auch nachgewiesen ist, dass einige von denen oder unverhältnismäßig viele den Zugang zu ihren Gefühlen verlieren, weil sie ja permanent und die ganze Zeit so tun, als wären sie gut drauf.
So, und dann ist ja kein Wunder, warum Krankmeldungen hochgehen wegen psychischer Leiden. Jedes Jahr wächst das an in den vergangenen Jahren. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der Krankschreibungen wegen psychischer Leiden, glaube ich, verdreifacht, glaube ich.
Also. Es ist aber auch, weil immer mehr Menschen zum Arzt gehen, wenn es ihnen nicht gut geht und es immer mehr Diagnosen gibt, ne? Auch für psychische Erkrankungen.
Also hat also auch statistische Gründe, ja, okay. Aber es ist ja nicht die Erklärung für alles. Also da ist schon, glaube ich, ein Trend dahinter, der tatsächlich mit dem Umgang mit Gefühlen zu tun hat. Also es ist ein Zeichen dafür, dass viele Menschen offensichtlich nicht gelernt haben, gut mit ihren Gefühlen umzugehen und die Gefühle meinetwegen auch mal rauszulassen und das nicht als Management von oben zu betrachten.
Wo man am meisten fühlt, weiß man am wenigsten zu sagen.
Wenn man sich mal überlegt, wie sehr sich Gefühle in den letzten Jahrhunderten gewandelt haben, also wenn ich das jetzt als These mal so reinhauen darf, also gerade im gesellschaftlichen und politischen Kontext, ne, du hattest ja am Eingang der Folge jetzt auch schon mal diese Frage gestellt, ob die Gefühle sich wandeln und so. Und wenn man sich's mal anschaut, da war ja erstmal, sagen wir mal, die Romantik mit den melancholischen, mit den mystischen Gefühlen, was natürlich eine Reaktion auf die Umbrüche der Industrialisierung war, ja. Also wo sozusagen auch eine ökonomische Veränderung, eine emotionale Veränderung von dem, was wir fühlen und an Gefühlen haben, bewirkt. Aber das finde ich echt
abgefahren. Ist ja im Grunde passiert das ja jetzt gerade wieder. Oder wenn man so denkt, jetzt gerade an die Zeit von Droste Hülshoff, dieses Ehrgefühl, was in so alten Dramen immer so eine Rolle spielt, ne? Wo man dann irgendwie am Ende gezwungen ist, noch sich gegenseitig zu erschießen in so einem Duell. Ne?
Aufgrund des Ehrgefühls.
Massiv übertrieben. Ja, genau, weil das verletzt ist und dann muss man das in der Gesellschaft verteidigen.
Sozusagen. Du musst aber nicht mal so weit zurückgehen. Also wenn du dir anschaust, zum Beispiel nach dem Dritten Reich in Deutschland, was ja sehr mit den Emotionen gespielt hat, politisch, der Menschen oder die manipuliert und benutzt hat, dann hat man danach ja, gab es so ein bisschen ja die Welle und ich erinnere mich auch noch bei meinen Großeltern daran und auch wenn ich mir überlege, wie als Kind so ich Politik wahrgenommen habe in Westdeutschland da, Gefühle aus dem öffentlichen Raum rauszunehmen, ja, weil man wusste ja noch, was passiert ist, wenn man diesen Gefühlen und diese schrecklichen Gefühle, die auch in einem wohnen, die zu Hass führen können und so, wenn man denen freien Lauf lässt. Und da wollte man, da war ja das Gefühl, wenn man in dieser neuen Demokratie eine gute Funktionsweise haben möchte, dann muss das rational sein. Dann darf das auf keinen Fall emotionalisiert sein, oder? Das war damals der Zeitgeist.
Ist es dann, also wenn wir jetzt das Rad der Zeit weiterdrehen, gewissermaßen gibt es ja auch darauf wieder eine Reaktion. Oder? Also die könnte man dann meinetwegen...
Naja, dann kamen irgendwann die 68er und haben gesagt, was ihr da macht, ist nicht rational, sondern ihr kehrt einfach unter den Teppich, was aber eigentlich nie da ist.
Sexuelle Befreiung zum Beispiel kommt noch oben drauf und damit ja auch im Grunde die Befreiung der Gefühle. Also das kommt ja dann wieder in den öffentlichen Raum zurück, kannst du sagen, oder?
Ja, und vielleicht kann man sogar noch weitergehen und sagen, wenn du die 70er, 80er Jahre anguckst, die Bürgerrechtsbewegung... Lass jetzt, weil wir das so chronologisch durchgehen, aber ich finde es so abgefahren, lustig, weil du kannst wirklich zugucken, wenn du dir das mal rückblickend anschaust, wie sich das verändert. Dann gab es diese neuen sozialen Bewegungen, Feminismus, Anti-AKW, Öko-Bewegung und so. Und im Prinzip, und jetzt folge mal dem, was die Historikerin Ute Frevert sagt, im Prinzip wurde da der Grundstein gelegt schon für diese ultra-emotionalisierten politischen Debatten, die wir heute sehen.
Das hat sich fortgesetzt dann in den 70er, 80er Jahren in den neuen sozialen Bewegungen, die auch sehr stark mit diesem Zentralbegriff der persönlichen Betroffenheit Politik gemacht hat. Das wiederum ging eine Allianz ein mit einer damals sehr stark werdenden, kann man sagen, Psychowelle. Viele Menschen haben ihr Inneres bestaunt und haben auch diese Botschaft mitbekommen, das Einzige, dem ihr eigentlich trauen könnt, sind eure Gefühle. Absoluter Mythos.
Also das darauf zurückzuführen, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Ja.
Aber im Grunde erinnert das ja an Entwicklungen tatsächlich, die wir heute sehen, oder? Also Politik und persönliche Betroffenheit so zu verbinden über die Gefühle der Menschen, das ist doch im Grunde das Erfolgsrezept der rechten Parteien, oder?
Ja, der in Ursprung Europa. Lässt sich dahin zurückverfolgen, aber damals war es schon was völlig anderes, wie die Bewegung damals auch mit der persönlichen Betroffenheit ja in einen demokratischen Prozess eingebunden war. Also da sehe ich den großen Unterschied. Es ging damals zwar auch darum, dann auf seine Gefühle mehr zu hören und die auch mit in eine politische Debatte zu bringen, aber am Ende war man auf Verständigung aus, auch auf Kommunikation mit dem, der anders gedacht hat. Heute werden negative Gefühle angestachelt, heute wird Zorn angestachelt und es geht gar nicht mehr um so eine inhaltliche Auseinandersetzung. Wobei ich auch da wieder an das Gespräch mit Alfons Hamm denken muss, wo es auch um Zorn ging. Und das ist so oft negativ definiert, auch wie ich es gerade gesagt habe in der politischen Debatte, aber es ist nicht unbedingt immer was Schlechtes. Also Zorn entsteht ja vor allem, wenn Menschen sich ungerecht behandelt fühlen. Und in der Natur, jetzt mal übertragen, ist das sogar was Gutes, weil das eine größere Motivation überzeugt und der Impuls dafür sein kann, auch aktiv zu werden, was zu verändern, sich um das zu kümmern, was eben diesen Zorn erzeugt. Nur gibt es mit den negativen Gefühlen auch zwei Schwierigkeiten.
Negative Emotionen sind intensiver. Nehmen wir mal die Angst. Je näher das gefürchtete Objekt kommt, desto größer wird der Drang, wegzulaufen. Und dieser Drang ist stärker, als zu etwas hinzugehen, was ich haben möchte. Also wenn man einfach den Drang mal misst, und das kann man messen, wie schnell Tiere einfach laufen zu etwas, was sie haben wollen, ist die treibende Kraft bei negativen Gefühlen immer stärker als bei positiven Gefühlen.
Also dafür, dass Annette von Droste-Hülshoff meint, man kann wenig über die ganz großen Gefühle sagen, haben wir jetzt ja doch ganz schön lang geredet. Und kam mir das jetzt auch so vor, dass wir also so angestachelt von dem Thema waren, ja, dass wir wahnsinnig viele Dinge jetzt so, also ja, da könnte man noch drei ganze Podcast-Folgen jeweils aus den Einzelthemen machen.
Das stimmt, aber das allerletzte Wort haben wir ja nicht umsonst bei Einsatz für zwei, niemals wir, sondern immer ein Tier.
Schließlich haben Tiere auch Gefühle,
ja,
oder nicht?
Ja, wobei, das wäre schon fast wieder eine eigene Podcast-Folge.
Noch
eine. Das ist in der Wissenschaft immer noch umstritten, ob das eigentlich so ist. Also ob man ohne Bewusstsein, ob es eins gibt bei Tieren und wenn nicht, dann ob man dann Gefühle haben oder nur Emotionen. Ah, nee, eigene Podcast-Folge.
Okay. Bitte zurückspulen zum Anfang der Sendung, wo es schon um den Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen gab. Was sagt denn die Wissenschaft?
Ja, der große Charles Darwin, der hat natürlich...
Ich glaube, der war nur 1,70.
Ach so. Ja, völlig überzeugt trotzdem, dass Tiere Gefühle haben und dass man die auch lesen kann. Hat ein ganzes Buch drüber geschrieben und ich habe eine Stelle rausgesucht. Hier lege ich die mal kurz rüber. Lies das mal vor hier, bitte.
Man hat beschrieben, wie ein Wapiti-Hirsch, welcher in den Vereinigten Staaten einen Mann totbohrte, zuerst sein Geweih schwang, vor Wut schrie und auf den Boden stampfte. Endlich sah man, wie sich sein Haar sträubte und aufrecht stellte. Und dann sprang er vorwärts zum Angriff.
Sprich, auch das Tier kennt Gefühle wie Wut und wie Zorn. Da kann man also beobachten, wie sich diese Gefühle aufbauen und verstärken und sich dann sozusagen in einem einzigen Stoß entladen. Also, wenn du das nächste Mal einen Wapiti-Hirsch triffst, dann
achte ich auf seine Haare.
Ja, besser auf die Haare.
So. Schlecht frisiert.
Dieser hier,
Achtung.
Dieser hier ist übrigens allerdings ungefährlich. Der lebt in einem Zoo in London und rührt da vor sich hin.
Der Arme.
Wie der sich wohl fühlen mag?
Nicht so gut.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Schrag
und Schröder. Und wenn Sie uns schreiben wollen, meckern, loben, anregen, Sätze schicken, gerne schrag und schröder@audible.de.
Tschüss.